Aber ich hoffe, Tina, dass du heute genug Beutel eingepackt hast.
Ich habe eine ganze Rolle.
Du brauchst einen Bagger heute.
Oh.
Bagger und Container, nicht mehr eine Schaufel und Sack, Bagger und Container.
Müssen wir eine Leiche verschwinden lassen?
So ungefähr. Das ist wirklich eine Sache, ja, da wirst du dran zu knabbern haben.
Okay, ich bin gespannt.
Leine los, Ohren auf, es wird unbequem. Matthias serviert Katastrophen. Und Tina räumt die Scheiße dann auf. Mit mehr Biss und weniger Blabla. Willkommen bei Kotbeutel und Katastrophen. So, dann lass uns mal anfangen.
Mathis.
Sehr gerne.
Bevor du mir die nächste Katastrophe auf dem Silbertablett servierst, würde ich das Thema mit der kurzen Leine aus der letzten Folge nochmal aufgreifen wollen. Und zwar hattest du mir da die Informationen zukommen lassen, dass der Ben aus gesundheitlichen Gründen vom Tierarzt Leinenzwang verordnet bekommen hat?
Ja, also nein, Ruhe, ne?
Schon.
Ja, genau, schon. Er hat euch gar nicht gesagt Leine, er hat nur gesagt, schont euren Hund, bringt ihn zur Ruhe.
Genau, und daraus habt ihr gemacht, wir gehen jetzt an der Raspe kurzen Leine
spazieren. Ja, sicher.
Mit einem Hund, der bis dato quasi nie an der Leine war.
Also das Wort nie kannst du jetzt nicht so formulieren.
Deswegen ja quasi.
Genau. Wir sind ja damals auch immer rein in den Wald, dann war auch eine Leine, auch zur Sicherungsstraße und so weiter und so fort. Er wusste ganz genau an der Stelle, ab hier wird die Leine losgelassen, dann Hose
offen. Geht die Party ab.
Genau. Wie so ein Rabauke, zack, und dann irgendwann aus dem Wald raus war ein gewisser Punkt, wo er genau wusste, okay, hier kommt die Leine dran und rein. Das hat doch super geklappt alles.
Ja, das glaube ich.
So, bis zu dem Zeitpunkt schon, da wollten wir natürlich, dass der Hund nicht mehr so viel läuft, verständlich, sondern wir haben uns gedacht oder wir haben bestimmt, so, der Hund darf jetzt nur noch dann und dann freilaufen. Das hat Ben aber so nicht ganz verstanden oder er war mit diesem Konzept, was wir vorhatten, gar nicht einverstanden. Der hat da wirklich im Wald gestanden und gesagt, was denn jetzt los? Hier ist doch jetzt die Leine weg. So. Am Anfang war das noch so ein bisschen ein leichtes Auflehnen, wurde dann immer mehr, bis er dann anfing zu pöbeln. Das heißt, dieses Bellen, schlag mich tot, also folglich Leine immer kürzer, bis er wirklich ganz ranlief. Das war die Situation.
Genau.
Leinführig.
Leinführig ist vielleicht das falsche Wort dafür.
Was, genau, das war ja das, was meinst du mit Leinenführigkeit die ganze Zeit?
Leinenführigkeit bedeutet ja, also eine fertige Leinenführigkeit bedeutet eigentlich, dass ich die Leine gar nicht mehr brauche. Die ist dann quasi das Rettungsseil, wie beim Klettern.
Ne? Eine Absicherung?
Ja, genau. Wenn du jetzt so eine Stallwand da hochkletterst, dann machst du das ja, also du lässt dich ja nicht an diesem Rettungsseil hochziehen, sondern du kletterst. Und nur wenn du abstürzt und fällst, dann rettet dich die Leine. Das heißt, auf den Hund übertragen, im Wald fällt auf einmal ein Schuss. Kommt ja vor, Jäger sind da unterwegs und da fällt ein Schuss oder ähnliches. Der Hund erschreckt sich und würde normalerweise in Panik wegrennen. Und da ist dann das Sicherheitskonzept Leine. Und ansonsten soll diese Leine eigentlich nur zum Tragen kommen, wenn ich meinem Hund eine Information übermitteln möchte.
Hm? Ich kann noch reden.
Ja, du schon, der Hund aber nicht so gut. Also zumindest nicht mit einer menschlichen Stimme.
Das heißt, eine Kommunikation, ich frage dich jetzt so blöd, weil ich jetzt weiß es jetzt mittlerweile aber auch, läuft über die Leine?
Eine Kommunikation kann über Leine laufen. Kommunikation hat immer mehrere Kanäle, wie bei uns auch. Wir haben einmal unsere verbale Sprache, unsere Mimik, unsere Körpersprache. Und genauso ist das beim Hund auch. Gerade Körpersprache ist für den Hund sehr wichtig und geht deutlich vor verbaler Kommunikation. Und wenn ich von Leinenführigkeit spreche, dann habe ich eigentlich einen Status erreicht, wo ich meinem Hund körpersprachlich sehr fein sagen kann, wo ich seine Position sehe und dass er die bitte einhalten soll. Und an der Leine wird dann maximal noch gezupft als Erinnerung daran, Kollege, du bist vielleicht zwei Schritte weiter vorne, als ich das gerne hätte.
Okay, bis dahin ist natürlich erstmal ein langer Weg.
Das ist ein langer Weg und das ist Arbeit und das passiert auf gar keinen Fall von heute auf morgen. Deswegen fängt man möglichst früh damit an.
Ja. Reitest du wieder darauf rum?
Ja.
Auf diese Hundeschulnummer?
Ja.
Ich bin ja jetzt bei dir. Ich weiß gar nicht, wo du dich beschwerst. Auch wenn es ein bisschen spät war, aber ich habe es ja gemacht. Das heißt, diese Leinenführigkeit, da will ich hin.
Genau.
Da waren wir lange nicht, weil ich bis dato mal gedacht habe, eine Leinführigkeit reicht aus. Also der Hund läuft neben mir, ich habe ihn an der Leine und dann ziehe ich dran rum und so weiter und so fort.
Ja, beide an der Leine rumgezogen.
Oder beide an der Leine ziehen, genau. Ich sichere ihn ab und sage dahin nicht. Aber eine Leinführigkeit ist sozusagen ein, ich sage mal vorsichtig, für mich vorsichtig ausgedrückt, ein kontrollierter Freilauf. Also er da hat einen bestimmten Radius vielleicht, den er vielleicht nehmen darf. Mhm. Und sobald die Leine aber stramm wird, egal von welcher Seite, ob er jetzt zieht oder ich ziehe, ist das ja eine Kommunikation-Einschränkung.
Ja, absolut.
Sollte
aber
man,
hast du ihm das auch so erklärt?
Jetzt gucke ich gerade ein bisschen. Was heißt hier, wie habe ich was erklärt?
Ja, also das kann der Hund ja nicht, also das ist ihm ja nicht genetisch mitgegeben, dass er weiß, wie er auf eine Leinenkommunikation reagieren soll.
Leine ist dran, hau nicht ab.
Ja, genau. Aber er zieht ja dann an der Leine und du ziehst an der Leine und Zug erzeugt Gegenzug. Ihr geht da in so eine Spirale rein, wo jeder immer doller zieht, um sein Ziel zu erreichen.
Ja, gut, aber was mache ich denn dann? Also wie gehe ich dann da vor? Wie baue ich das auf? Ich habe ja schon so viele Tricks gehört mit Umdrehen und bleib einfach stehen und was man alles macht, damit der Hund nicht zieht.
Ganz kleinschrittig körpersprachlich.
Trainieren. Weißt du, was mir da sehr stark geholfen hat?
Ja.
Weiß ich. Das machen. Das Erzählen gar nicht, weil wenn du jetzt auch was erzählst und sagst, Mensch, dann macht das sie und das ist wieder situationsabhängig. Mhm. Intensiv und wie macht man etwas? Und ich habe es alles ein bisschen unterschätzt, weil wir sind ja irgendwann mal später mal zum Einzeltraining zu euch gekommen. Dann haben wir angefangen mit diesem Longieren.
Ja.
Und dieses Longieren war für mich immer so ein bisschen belächelt. So, was soll das damals? Da ist ein Kreis aufgebaut, ein großer, dann du stehst in der Mitte oder am Rand, keine Ahnung, hast eine Leine in der Hand und wie so ein Pferd wird einmal durch die Gegend gejagt. Da habe ich gesagt, was eine Scheiße.
Das war deine Vorstellung.
Ich hab's
ist
ja einmal,
nicht das, was passiert.
Ja, ich komme ja dazu, bleib mal locker. Ich wollte ja sagen, nur die erste Situation, als ich gesehen habe, gesagt, ach du Scheiße, was ist denn für eine Nummer hier? Das hat damals ja noch meine Frau gemacht. Ich habe ja damals auch wie immer in meinem Leben eine große Klappe gehabt, habe gesagt, ich lache mich ja kaputt, Kindergarten. Dass du gesagt hast, so Mathis, mach das mal. Und darüber ist die Leinenführigkeit so ein bisschen aufgebaut worden. Also für mich ein sehr starkes Training, was ich im Wald so hätte vielleicht nicht umsetzen können. Das heißt, man lernt durch dieses Longieren, also wer sich dafür immer interessiert, einfach mal nachgoogeln, gucken, was das überhaupt ist.
Körpersprachliches Longieren, bitte. Also es gibt verschiedene Varianten vom Longieren.
Ah, okay.
Na, es gibt auch so ein Fun-Longieren, wo es wirklich darum geht, den Hund auszulasten. Der kann da noch über Hindernisse springen, führt noch Kommandos aus oder
Da waren keine Hindernisse.
Genau,
es
das
ging
ist nicht das, was wir machen. Wir machen körpersprachliches Longieren und tatsächlich ist das so, dass ich inzwischen jede Leinenführigkeit komplett auf dieser Basis aufbaue.
Das habe ich gedacht, das wäre unter Longieren auch zu verstehen. Dann nehmen wir das körpersprachliche Longieren. Darüber habe ich sehr viel gelernt, dass der Hund dort einen gewissen Abstand halten muss, ein Schritttempo, was ich vorgebe, einhalten muss.
Genau. Und auch, wie du ihm zeigst, dass er es einhalten
muss. Das wollte ich sagen, dass ich mit meiner Körpersprache, nur mit reiner Körpersprache, wie ich mich, ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr reden jetzt mittlerweile. Genau. Das war aber nicht von Anfang an, sondern es war ja Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das Ganze im Wald, also wenn ich das nur im Wald gemacht hätte oder woanders her, ohne professionelle Hilfe, wäre ich da nicht, weil ich ja auch nicht gewusst hätte, wie.
Nein, weil das schon eine viel zu schwere Startbedingung ist. Ne, der Vorteil bei diesem Training ist, dass wir das in der Halle durchführen mit relativ wenig Ablenkung und du
Ein
dich
Hund.
Erstmal auf dich und deinen Hund und deine Arbeit konzentrieren kannst und nicht zig unvorhersehbare Faktoren hast, die da negativ auf euch einstürmen.
Ja, da kommt kein Hund um die Ecke und sagt dann Tag aus dem Wald.
Genau, und wenn du irgendwann Handlungssicherheit erreicht hast, dann kannst du das transportieren.
Das habe ich ja von Anfang an, die Sachen, die wir da gemacht haben, diese Technik versucht auch im Wald umzusetzen. Aber wie du sagtest, dann hast du Einflüsse, die du in einer Trainingssituation nicht hast. Aber trotzdem kannst du damit sehr gut arbeiten.
Absolut.
Und das wird vielleicht mag von vielen auch dann belächelt werden. Das sind aber meistens die auch diesen unkomplizierten Hund haben, die diese Leinführigkeit nicht brauchen oder automatisch haben, weil der Hund automatisch da rumläuft, keine Ahnung was. Aber die machen es nicht, weil sie es einfach nicht brauchen.
Ja, oder weil sie nicht sehen, dass sie es brauchen.
Oh,
also ich sehe auch sehr viele Menschen, also Mensch-Hund-Teams im Wald, die eine ganz fürchterliche Leinführigkeit haben. Die leben aber damit.
Interessiert ihn nicht, weil der Hund tut ja auch nichts.
Genau.
Wenn der Hund dann da zieht, ne, so ein kleiner, ist ihm ja egal. Tut ja auch, glaube ich, keinem weh, dann macht doch einfach weiter so, oder?
Ja,
das
absolut.
Interessiert mich dann auch nicht. Es wird dann immer nur interessant, wenn ich Leute sehe, die mit einem Hund auf mich zukommen. Und Ben ist ja da sehr unsicher. Und ich dann merke, das Gegenüber hat absolut keine Leinführigkeit. Ich schaue da nochmal einen raus, so ein gefährliches Halbwissen jetzt von mir, hör auf, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn mir jemand entgegenkommt mit einem Hund, wo die Leinführigkeit stimmt, die erkenne ich mittlerweile, dass ich und mein Hund sicherer reagieren.
Ja, natürlich.
Und sobald ich merke, dass auf der anderen Seite eine Leinführigkeit nicht passiert, das heißt, eigentlich der Hundehalter für sich läuft und der Hund zwar an der Leine ist, aber trotzdem separat läuft, da ist keine Kommunikation, keine Bindung, nicht, sondern kein Gespräch. Der Hund macht eigentlich das, was er will, dann flippt mein Hund aus. Kann aber auch sein, dass ich schon vorher reagiere und sage, Achtung, da kommt ein scheiß Hund.
Gute Erkenntnis.
Ja, danke. Das zu dem Thema. Kurz nochmal da und nochmal ganz kurz angerissen, nicht, dass es ausartet, aber die Länge der Leine ist dann wahrscheinlich auch nochmal wichtig. Ich gehe davon aus, dass du mir empfehlen würdest, wenn du mit einer Leinführigkeit arbeitest, Schleppleine eher? Also so eine 4 Meter, 5 Meter? Oder würdest du anfangen und sagen, nein, wir fangen kurz an ohne Zug und bauen das dann auf eine Schleppleine aus?
Sowohl als auch. Da die Schleppleine ja sowieso ans Geschirr gehört, grundsätzlich und immer, um Verletzungsrisiko zu minimieren, arbeite ich mit meinen eigenen jungen Hunden so, dass ich sage, ist die Leine am Geschirr? Hast du das Maximum an Freiheit, was diese Leine hergibt?
Okay.
Ist die Leine am Halsband? Erwarte ich Leinenführigkeit. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Leine, je kleiner der Welpe ist, desto mehr am Geschirr ist und je größer der Hund wird, desto mehr er sich zusammenreißen kann und ein Verständnis dafür entwickelt, was ich von ihm möchte, desto öfter ist sie am Halsband.
Also habe ich dann sozusagen an einem Hund zwei Teile.
Ein Doppelsystem.
Genau, ich habe einmal ein Halsband und sobald das Halsband kommt, kurze Leine, heißt das, du bleibst bei mir.
Ganz genau.
Habe ich das Geschirr mit der Schleppleine, ist das ein kontrollierter großer Freilauf?
Ja.
Sollte natürlich dann auch auf dem Rückruf auch funktionieren.
Auch darauf, also das ist ja auch Aufbau und Grundlage für einen funktionierenden Rückruf.
So, jetzt kann ja trotz Leine eine Menge passieren. Jetzt kommen wir nämlich...
Jetzt kommt die Katastrophe auf dem Silbertablett.
Jetzt kommen wir auf den Bagger. Eine Situation, die ich keinem Hundebesitzer wünsche, keinem Hund wünsche und die aber eine Menge Leute schon durchgemacht haben. World Case, also das Schlimmste, die schlimmste Katastrophe, die passieren kann. Dein Hund wird angegriffen. Das ist passiert beim Ben im Jahre, ich glaube, da war er jetzt ein Jahr alt, also voll in seiner Pubertät drin, in seiner Entwicklungsphase. Aber ich glaube, auch da ist es egal wann, ob das als Welpe ist oder als später Hund. Ich glaube nur für mich, dass es, wenn es sehr früh eintrifft, mit einem Hund eine Menge macht.
Absolut.
Und mit mir eine Menge oder beziehungsweise auch mit meiner Frau gemacht hat. Situation kurz, ich war mit meiner Frau an einem schönen Sonntagnachmittag spazieren, Hund an der Leine. Wie gesagt, er war ein Jahr alt, also hat auch schon mal ordentliches Gewicht mitgebracht, war auch schon mal stattlich drin, aber er lief damals sehr gut. Also er hat zwar gepöbelt, aber er lief noch einigermaßen im Rahmen, würde ich sagen. Du würdest sagen,
naja, also zwischen sehr gut und er hat gepöbelt und einigermaßen im Rahmen liegen in meiner Sicht ja Welten, aber gut.
Ich gieße mal rückblickend auf das, was er heute macht, war es damals okay. Aber wenn du es damals gesehen hast, hast du schon gesagt, das sind genug Baustellen. Ja, er lief aber einigermaßen okay. Wir sind einen Waldweg gelaufen. Ich weiß es noch, dass es Frühling oder Sommer war, denn der Wald war ziemlich schon dicht begrünt und dann hast du keine große Sichtweite, während im Herbst oder im Winter ja durch den halben Wald gucken kannst. Da weißt du ja schon, wer morgen kommt. Da weißt du nicht, wer in den nächsten zwei Minuten kommt. Und ja, wie es so war, kam ein Hund auf uns zu. Diesen Hund haben wir nicht gesehen, weil er um die Ecke kam, aber schon in einem Vollsprint. Das heißt, er musste ihn irgendwie in der Nase bekommen haben, Windstand günstig. Mhm. Die beiden Hunde kannten sich. Es gab schon früher mal so ein paar Vorfälle. Es kam also auch nicht aus dem Nichts, dass ein unbekannter Hund, sondern den Hund kannten wir. Der Hund kannte Ben, der wird ihn wahrscheinlich in der Nase gehabt haben, hat gesagt, wir haben noch eine Rechnung offen von damals, gibt jetzt auf die Fresse. Und mit dieser Einstellung ist er auch gekommen. Frontal, ohne irgendwelches Anzeichen, auf und zu gestürmt, direkt auf den Ben zu. Jetzt sagt jeder, aber da macht man noch was. Ja, meine Frau war mit dabei, die stand einen Meter vor mir und die hat mich fragend angeguckt und nach dem Motto, was ist das jetzt für ein Hund? Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt irgendwas machen? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, weil ich auch unsicher war.
Und schon war der
zu
Hund
spät.
Da.
Ja. Zu spät. Sofort die Zähne in den Hund rein. Das Ganze ging Gott sei Dank im Nachhinein gesagt recht schnell. Das heißt, das war einfach nur ein kurzes, vielleicht 10 Sekunden. Zack, zack, zack. Hund schwer verletzt und das war's. Was ich jetzt von dir gerne wüsste, die Situation ist einmal jetzt natürlich geschehen und hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf allem, was danach kam. Aber ich möchte gerne auf diese Situation. Heute weiß ich vielleicht, was ich machen würde, aber was, weißt du, was machst du da? Das war das allererste Mal. Und dann gibt es ja immer solche Sachen, wenn dann, ich komme jetzt auf diese Beißerei selbst zu, wenn die Hunde in sich verkeilen, das war jetzt einmal 30 Kilo gegen 25, also nix, also passte von der Größe her auch, man soll nicht dazwischen gehen. Weißt du, dieser Tipp, geh da nicht dazwischen.
Genau, also ich mag
bloß
diese
nicht.
Frage tatsächlich überhaupt nicht, weil, also
soll
aus fachlicher...
Soll ich die zurückziehen, die Frage?
Ist ja leider zu spät, aus fachlicher Sicht... muss ich dir natürlich sagen, geh nicht dazwischen, weil es ein unglaublich hohes Verletzungsrisiko für dich birgt und unter Umständen auch das Ganze noch anheizen kann. Ehrlicherweise muss ich aber natürlich zugeben, auch ich habe Narben an den Händen, weil ich dazwischen gegangen bin.
Jeder, oder? Jetzt mal unter uns. Macht das nicht, wird da nicht jeder sagen, lass die Finger von meinem Kind?
Ich glaube schon.
Wenn so ein Rocker kommt und will dein Mädel verhauen, und bei meinen ist das so, da gibt es erstmal Kassala.
Ja.
Ich lass mich doch nicht verhauen.
Ja.
Da sagt ja auch keiner, geh da bloß nicht dazwischen. Da
schlussendlich
gehst du doch dazwischen.
Geht man natürlich dazwischen. Wichtig, also wirklich wichtig ist, zieht nicht an den Hunden. Zieht sie nicht auseinander.
Weil?
Weil, wenn der Hund einbeißt und den Biss erstmal nur hält, dann hast du erstmal nur Löcher.
Ja.
2 bzw. 4 mit dem Gegenbiss, Löcher. Die sind in der Regel relativ tief, aber nicht sehr großflächig.
Okay, ich verstehe.
Wenn du jetzt aber in dem Moment ziehst,
dann machst
du aus den Löchern lange Risse.
Ja, Laufmasche.
In der Tat, Laufmasche ist sehr schön. Und also du verschlimmerst die Verletzung.
Du verschlimmerst die Verletzung.
Genau.
Gut, das musst du erstmal in den Griff kriegen.
Fachlich... sagen wir, schiebt die Hunde ineinander, aber das kriegt auch keiner draußen umgesetzt.
Das brauchen wir nicht fachlich, ich bin ja kein Fachmann. Genau, fachlich ist eine andere Nummer. Aber das musst du erstmal alles in den Griff kriegen, dann nicht in diese, du bist in Panik.
Ja, absolut.
Ne? Kommt ein weißer Hai auf dich zugeschwommen, Attacke, erstmal paddeln wie so ein Weltmeister.
Natürlich, und den Hai auf mich aufmerksam machen, damit er mich auf jeden Fall frisst.
Ja, damit ich auf jeden Fall, Beute, kann ich reinbeißen. Das musst du erstmal umsetzen können.
Genau.
Ein sehr, 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 sehr schwieriger Moment. Auch im Vorfeld. Ich hatte, weißt du, da musst du erstmal drauf reagieren. Heute weiß ich es, heute habe ich immer irgendetwas dabei. Hm. Hast du ja genauso. Ich kenne das
natürlich.
Ja bei dir. Wir haben immer einen Schlüsselbund dabei. Ja. Im Sommer habe ich immer Wasserflaschen dabei, weil ich auch Durst habe. Die fliege ich dann auch ganz gerne. Da wird alles fliegen. Darf ich das?
Ja.
Also ich
es gibt Gerichtsurteile dazu, dass du, um eine Gefahr für dich oder deinen Hund abzuwenden, quasi jedes Mittel nehmen darfst.
Sehr geil. Ein Baum.
Im Schluss, Umkehrschluss, ja klar. Reiß einen Baum raus, schmeiß drauf.
Ja. Machst du natürlich auch nicht in dem Moment, weil du nichts findest. Du bist so perplex, aber ich versuche natürlich durchs Großmachen, Anschreien hier und da. Ich meine, meine Frau jetzt auch kurz gemacht, dass sie, als sie es gemerkt hat, stopp, hat den anderen Hund natürlich nicht interessiert. Der ist um sie herum und so ein Vieh ist ja auch schnell, ne?
Ja, und je nachdem, mit welcher Intention der kommt, also der kam ja, du sagtest ja, es gab eine Vorgeschichte zwischen den beiden.
Ja,
der kam ja nicht in der Intention, ich gehe mal gucken.
Der kam in Intention, ich verletze dich.
Ja.
Also ich würde so weit hinausgehen, dass ich darf das ja sagen, Tötungsabsicht. Also ich habe keine Ahnung.
Verletzungsabsicht. Verletzungsabsicht.
Gut, eine große Absicht, die haue ich mal richtig aufs Maul.
Ja.
Und das ist, der Hund war so verletzt, wir sind ja danach, wir mussten noch 10 Minuten, 15 Minuten laufen, bis wir dann zu Hause waren. Du rufst dann keinen Krankenwagen, ne? Das ist ja auch so eine Situation. Was machst du mit einem verletzten Hund?
Die Tierrettung tatsächlich rufen, also zumindest...
Hast du die Nummer von der Tierhaltung im Telefon?
Selbstverständlich.
Ja, du bist ja auch Fachfrau.
Abgespeichert. In vielen, zumindest größeren Städten, gibt es mittlerweile eine Tierrettung. Das ist jetzt nicht so wie bei Menschen, dass es hinterher über die Krankenkasse abgerechnet wird. Du musst das schon teuer bezahlen.
Aber ist dir am Anfang ja erstmal vollkommen
schnuppe. Ernsthaft verletzten großen Hund trägst du nicht aus dem Wald.
Tierrettung. Also man sollte die Nummer von der Tierrettung speichern, dass wenn das passiert, denn da war das dieser Fall, er war unterm Auge verletzt, hatte einen Cut unterm Auge, also direkt drunter, also Millimeter hoch, sagt der Arzt, Augen
nicht verloren. Dafür hätte ich nicht die Tierrettung gerufen, da wäre ich schon auch selber noch zum Tierarzt mitgefahren.
Ja, du!
Ja, ich.
So, ich sehe aber erstmal mein Kind da liegen, schwer verletzt, hat geblutet, wie Hulle. Also unten der Gegenbiss war nicht so, da waren zwei Löcher, aber unterm Auge. Also das Auge ist sofort rot angelaufen, es war blutig, auch leicht geschwollen. Du, da rutscht dir erstmal das Herz in die Hose. Natürlich guckst du erstmal, was geht dann. Ich habe meinen Hund dann angeschaut, habe gemerkt, ja, wie du auch sagtest, die Verletzung war jetzt vielleicht nicht so groß, wir sind innerhalb von 10 Minuten zu Hause.
Genau.
Wir haben uns den Hund geschnappt und an dem Zeitpunkt habe ich auch schon gemerkt, der Hund war komplett neben der Spur.
Natürlich, der hat einen
was
Schock.
Was ist jetzt passiert?
Ja.
Muss er erstmal verarbeiten, wie wir Menschen wahrscheinlich auch. Dann zum Tierarzt gefahren, ne, war auch natürlich Sonntag, das Übliche, wenn was passiert, dann grundsätzlich Sonntag.
Immer im Notdienst.
Oder 18 Uhr, Notdienst, war unsere Wochenschnuppe. Wir sind Gott sei Dank sehr schnell rangekommen, gut behandelt worden, ist genäht worden, Trichter dran, 3 Wochen. Dann war das Ärztliche versorgt. Also der Hund war dann versorgt. Die haben auch gesagt, ja, glücklich gelaufen, bleibt eine Narbe da vielleicht. Aber die Narbe, die sichtbare Narbe, wie man immer so schön sagt, hat man natürlich gesehen, aber die unsichtbare Narbe nicht.
Und die war noch viel, viel tiefer, oder?
Du kannst mich jetzt gerne mal fragen. Frag mich, komm.
Was hat das mit dir gemacht?
Genau, Mathis? Die Nummer. Ach, ich liebe diese Fragen. Das ist wie beim, weiß ich nicht, weil immer was Schlimmes, was passiert, dann beim Interview sehe ich das sehr oft, dass die Leute mal fragen, sag mal, und wie fühlt es sich danach? Brennst du?
Ja, so eine du wolltest, Frage, dass ich dich das frage.
So eine Frage allein zu stellen ist schon, weißt du, Verarschung an sich. Ja, du bist natürlich die ganzen Emotionen wütend. Mhm. Nicht auf den Hund. Noch nicht mal auf den anderen Hund eigentlich.
Nein?
Ein bisschen, weil ich ja damals schon wusste, der Hund ist es nicht schuld, sondern der Besitzer, der dahinter war.
Absolut.
Sicher dein scheiß Köter, seh zu, dass das, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber es ist halt so aus meinen Emotionen aus. Sicher denen, dass das nicht, das darf nicht passieren.
Ganz genau.
Das mache ich bei meinem auch. Wenn etwas, so etwas dann passieren, das kann ja, ne, ist ja keiner Fall. Wenn sowas passieren sollte, reagiere dementsprechend, kam aber auch am Anfang nicht so. Also es war keine Reaktion. Nach dem Motto eher, ja, passiert halt.
Das ist natürlich nochmal oben drauf, auch so ein Schlag ins Gesicht, ne?
Kirsche oben drauf auf Sahne nochmal.
Ja.
Das war alles Kappes. Also im Nachhinein war ich sauer, dass ich meinen Hund nicht beschützen konnte. Ich war sauer ist das falsche Ausdruck denn. Also dieses
kennst enttäuscht von dir selber schlussendlich.
Ja, auch sowas.
Das ist absolut verständlich und macht ja was für die nächste Zeit mit einem. Man wird übervorsichtig, man überanalysiert Situationen und damit beginnt ja eine gewisse Abwärtsspirale.
Yeah.
Du läufst unsicher durch den Wald, hast die Augen überall, checkst alles ab und das merkt dein Hund.
Der Hund ist aber doch bestimmt auch unsicher, oder? Durch den Vorfall.
Natürlich hat das auch was mit deinem Hund gemacht, weil du ihn ja in dem Moment nicht beschützt hast. Aber er sieht vor allen Dingen auch, dass du jetzt noch unsicherer bist, dass du noch vorsichtiger bist, dass du noch schneller die Leine noch kürzer nimmst und so weiter und so weiter. Und damit seid ihr in so einem Teufelskreis.
Das heißt, wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt mit der Leinführigkeit, Kontaktleinführigkeit. Mhm. Der Hund merkt ja, was ich an der Leine mache.
Ganz genau.
Und wenn ich also schon ihn signalisiere durch dieses Ranziehen, weil ich ängstlich bin, gebe ich das Signal ja 1:1 weiter.
Achtung, Gefahr.
Da kommt jetzt etwas.
Und er hat ja erlebt, dass du nicht in der Lage bist,
ihn zu beschützen.
Also
ja.
Sagt er, notgedrungen.
Ich mache das.
Ich kenne den Ben ja jetzt gut genug, um zu wissen, dass er das nicht aus Überzeugung tut, sondern er tut es absolut nur notgedrungen, dass er sagt, naja, wenn du es nicht kannst, dann mache ich es halt.
Das hat er ja bei jeder Situation dann. Es wurde ja immer schlimmer. Ja. Das hat er wirklich von dem Tag, es war vielleicht noch 1-2 Tage Ruhe. Ich sag mal, um das zu verarbeiten, keine Ahnung. Aber danach wurde das immer permanent.
Ja, der Shuttle muss ja nachlassen. Ne?
Alles. Es wurde alles, was kam, weggenagelt.
Ja.
Sofort nach vorne. Das macht der Hund ja dann wahrscheinlich, wie du sagst, aus der Genetik. Es gibt vielleicht andere Hunde, die ziehen sich vielleicht zu seinem Besitzer zurück, Schwanz einkneifen und sagen, Hilfe, Hilfe. Ben hat gesagt, ne, Schwanz nach oben steif wie Sau. Ein Kamm lacht sich tot und dann Attacke. Jetzt aber nicht so, weil er war ja alleine. Vielleicht auch nochmal eine Sache, ich habe ihn ja gehalten. Da fühlt er sich ja wahrscheinlich auch sicher. Papa, ich kann nach vorne, du hältst mich ja.
Halt mich nicht fest, halt mich nicht fest. Aber lass mich auch nicht los.
Wenn ich ihn losgelassen hätte, das haben ja welche gesagt zu mir, beziehungsweise, ja, doch, das hat jemand immer gesagt. Lass den Hund einfach mal länger, lass die Leine mal los. Nimm eine Schleppleine, lass ihn mal nach vorne. Und du denkst immer, bist du bescheuert? Der macht den alle. Sagt er, nee. Aber diesen Mut musst du erstmal aufbringen, die Erfahrung musst du erstmal sammeln. Mittlerweile habe ich so ein bisschen die Erfahrung und ich weiß ganz genau, in Situationen bei der Schleppleine auch mittlerweile, ich sage, komm, ich lass dich einfach ein bisschen länger. Dann geht er zwar nach vorne, aber auf dem Weg nach vorne denkt er sich, scheiße. Genau. Da fehlt der Halt, ich gehe mal wieder gucken.
Das haben wir uns inzwischen erarbeitet.
Ob der große Bruder mitkommt, weißt du, ich habe meinen Bruder dabei. Ja. Ist ja wie im Leben auch, weißt du, die kleinen Rotzblagen teilweise, die haben nur eine große Fresse, weil der große Bruder dabei ist, der 10 Jahre älter ist und aussieht wie ein kleiner Schrank. Ja, ist
wie bei so einer Kneipenschlägerei, der eine weiß auch, dass er genau, dass er von den anderen festgehalten wird, deswegen kann er große Fresse haben. Ja.
Oder es hat jetzt 20 Leute hinter sich stehen, aber wenn die alle weg sind, dann sagen die immer, es sei denn, du bist stark genug, das wirklich durchzusetzen.
Genau.
Und das ist Ben nicht.
Absolut nicht.
So. Aber trotzdem hat es mit ihm eine Menge gemacht, die Situation, mit uns hat es eine Menge gemacht, wir sind noch vorsichtiger geworden, das Ganze hat sich auch... Boah, das ist jetzt so eine Theorie, bis nach Hause übertragen. Das heißt, wir haben nachher auch keinen Besuch mehr empfangen können. Das heißt, jeder, der in die Wohnung, weil hier ist er safe, jeder, der in die Tür reinkam, wurde grundsätzlich erstmal angenagelt. Aber mal richtig. Also nicht nur vom Bellen her, auch so ein bisschen nach vorne gehen. Ich wollte es jetzt nicht austesten, ob er es auch durchgezogen hätte. Das macht es ja nicht. Macht's ja nicht. Das heißt, du wurdest unsicher. Ich war mir nicht sicher, ob Ben das ernst meint im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Zieht er wirklich durch? Und dann machst du lieber den Rückwärtsgang und sagst nein, zurück.
Ja, du sagst nein, zurück, indem du dich weiter einschränkst. Also das war ja der Punkt, wo es angefangen hat, euer Leben wirklich massiv einzuschränken und zu behindern und unschön werden zu lassen.
Die Lebensqualität mit dem Hund ist rapide gesunken.
Genau. Und das ist ja auch grundsätzlich oft der Punkt, wo dann die Hundetrainer ins Spiel kommen.
Oder genau,
wir als
genau.
Hundetrainer ins Spiel kommen, wenn das Kind schon so ganz, ganz, ganz tief an einem 10 Meter tiefen Brunnen schwimmt. Und
das ist aber wirklich der allerspäteste Zeitpunkt dann.
Ja, also ganz viel, das hat ganz viel mit Leidensdruck zu tun.
Aber du kannst dich erinnern, da waren wir schon bei euch. Zu diesem Zeitpunkt, dass das passiert ist. Da hatten wir schon, Gott sei Dank, schon 2-3 Monate, waren wir, glaube ich, schon bei euch, weil wir ja vorher schon gemerkt haben, diese Situation. Und da hieß es ja auch, scheiße. Also da, aber spätestens dann wäre ich auch nochmal gekommen.
Ja, weil das auch, genau dieses Scheiße kommt halt, weil das der Worst Case ist.
Ach, absolut. Für beide.
Ja.
Und das haben wir so verbockt, deswegen den Bagger. Weil die Scheiße kriegst du nicht mit einem Sack weg.
Nein, das kriegst du nicht von heute auf morgen weg, wenn du es überhaupt jemals vollständig wegbekommst.
Ich bezweifle es. Ich arbeite, weißt du selbst, wir, oder beziehungsweise wir auch, oder meine Frau auch, wir arbeiten ja alle zusammen so stark mit dem Hund. Das ist so drin. Das wird wahrscheinlich, also jetzt von mir jetzt mit dem Halbwissen zu sagen, sein Leben lang so bleiben. Jetzt nicht in der, vielleicht in der, weißt du, wie ich da meine?
Ja.
Oder von der Einschätzung?
Ich weiß, was du meinst, also...
Oder?
Es wird, oder der Ben wird sein Leben lang ein unsicherer Hund mit Potenzial nach vorne bleiben.
Ja.
Und wie sich das zeigt und äußert und wie krass es wird, hängt von deiner und also von eurer Führung ab.
Ja, klar, das merke ich ja.
Je geführter der Hund ist und je souveräner ihr erscheint, desto weniger hat er einen Grund zu agieren.
Ich versuche ja diese Sicherheit immer mehr zu vermitteln.
Ganz genau.
Aber damit wollte ich sagen, du kannst ihn trotzdem, ist wie bei uns Menschen ja auch, wir haben ja irgendwann mal eine Phobie, da kannst du so viel Sicherheit geben, wie du willst. Dieser Moment bleibt bei uns Menschen jedenfalls immer manifestiert im Kopf.
Absolut.
Wir werden immer, je sicherer wir auch werden, wir werden es immer im Hintergrund haben, diesen bisschen, wird bei Hunden wahrscheinlich auch nicht anders bleiben, oder?
Bei Menschen gibt es da ja einen ganz klaren Begriff für, ne?
Ich höre.
PTBS, posttraumatisches Belastungssyndrom, ist eine anerkannte Krankheit, ich glaube sogar Behinderung, also Leute sind darauf auch arbeitsunfähig für den Rest ihres Lebens unter Umständen, je nachdem was es war, Soldaten, Kriegsversehrte und solche Dinge.
Gibt es das bei Hunden denn jetzt auch?
Selbstverständlich und nicht erst jetzt, also ein Hund hat ja auch ein unglaublich großes Spektrum an Gefühlen und Emotionen und warum sollte er uns Menschen danach stehen?
Ich habe keine Ahnung. Also das geht ja so weit dann rein, da bin ich. Ich habe es einmal nur Vermutung mal gestellt. Dann sagen wir, mein Hund hat eine posttraumatische, gehe ich davon aus.
Ja.
Und da arbeiten wir ja dran.
Genau.
Und der bringt uns ja dadurch jetzt unfreiwillig genug Content, also genug Material mit, dass wir darüber reden können.
Können wir noch so 2 bis 20 Folgen mitfüllen,
denke ich. Aber die Folge haben wir schon gut ausgefüllt, weil ich bin jetzt auch das Aufwühlen der Geschichte für mich jetzt auch wieder eine Menge schon gemacht hat. Ich bin immer noch aufgewühlt und das Ding ist 4 Jahre jetzt mittlerweile her. Und Hammer. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch heute schon eine Menge beantwortet.
Ja, ich glaube auch. Ich würde das für heute auch gerne so stehen lassen, um es auch hinterher wirklich nochmal aufgreifen zu können und nochmal auseinanderzunehmen.
Ja.
Aber für den Moment ist es erstmal gut, weil es jetzt um die Bestandsaufnahme ging.
Genau. Wir machen ja eine Inventur im Moment noch. Ne?
Ja,
Bestandsaufnahme vom Hund. Was ist passiert? Welche Ereignisse waren da wirklich maßgeblich dran beteiligt, dass er so geworden ist? Und wir haben auch eine Menge Sachen damit auch, glaube ich, schon beantwortet, weil ich hatte das ja beim letzten Mal auch schon gehabt. Wir hatten ja gesagt, wir wollten uns so überlegen, ob wir da eine Rubrik rausmachen. Wir suchten auch noch einen Namen dafür, um einfach auch mal Fragen aufzunehmen, die uns zugesendet werden. Wo Themen waren, das weiß ich, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, gehabt, auch kurze Leine war, glaube ich, dabei, Leine oder nicht. Das haben wir, wie ihr gemerkt habt, das nehmen wir jetzt schon mit auf.
Ja,
oder haben wir schon
das
aufgenommen?
Das haben wir, denke ich, auch recht ausführlich beantwortet.
Genau. Oder auch wenn Freilauf oder nicht, diese ganzen Sachen. Wir werden also auch Themen weiterhin machen, dass wir uns Sachen anhören, die kommen und werden die bestimmt auch in einem Gespräch beantworten. Weil in jeder Hunderunde etwas passiert, was jedem anderen auch schon mal passiert ist vielleicht.
Ja, der ganz normale Wahnsinn.
Der ganz normale Wahnsinn. Und mit diesem Wahnsinn entlasse ich dich für heute. Was hältst du davon?
Ja, vielen Dank.
Ja, dafür nicht. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Innerlich. Bis später.
Bis dann.
Tina, mach's gut.